Den gebe ich nicht her, sagt der schon etwas ältere Mann. Und er krallt seine Hände in den Rucksack, den er da vor sich hat. Aber die Mitarbeiter von dem Laden, den er gerade bestohlen hat, die haben den Rucksack auch in die Hand bekommen und deshalb zerren sie beide an dem Rucksack, aber der Dieb will ihn einfach nicht hergeben. Er lässt ihn einfach nicht los. Die Beute ist dem Dieb offenbar so wichtig, dass er sie nicht loslassen will. So geschehen in Münster vor ein paar Jahren, habe ich nachgelesen. Und man schüttelt ein bisschen mit dem Kopf, wenn man diese Geschichte hört. Wie kann denn der nur so an sich an diesem Rucksack mit der Beute festkrallen? Warum macht er denn sowas? Scheint für den Dieb unheimlich wichtig gewesen zu sein, irgendwie unaufgehbar, was er da in der Hand hat. Dieses Bild kommt vor im Philipperhymnus, den wir ja vorher schon miteinander gesprochen haben. Das hat ja Paulus da mit eingebaut oder das war vielleicht schon vorher mit in diesem Hymnus mit drin. Ein Lied über Jesus im Philipperbrief. Vorher haben wir schon gesprochen, es ist heute auch der Predigttext für diesen Sonntag und wir schauen den Hymnus deshalb gleich auch nochmal an. Aber wenn man so ein bisschen verstehen will, warum Paulus den Predigttext oder diesen Hymnus an dieser Stelle einbaut, dann muss man auch die Verse drumherum mit in den Blick nehmen, weil nur so versteht man dann auch, in welchen Zusammenhang, in welchen Kontext er dieses Lied einbaut. Deshalb fangen wir ein bisschen vorher an. Es ist in diesem Kapitel 2 im Philipperbrief ist das Thema, das der Paulus mit den Philippern bearbeitet, das Thema demütig, aus Demut heraus das tun, was man tut. Also zunächst mal lobt er die Christen in Philippi und sagt, was sie für eine tolle Gemeinde sind. Das tut ja auch einmal gut wahrscheinlich. Das ist ja auch schön und es ist ja auch eine vorbildliche Gemeinde, die schon vieles gut macht. Und das sagt der Paulus auch. Und dann sagt er, aber wenn ihr meine Freude vollkommen machen wollt, dann seid demütig. Und wie das geht, beschreibt er so in diesen Versen 3 und 4 in diesem Kapitel. Nicht Eigennutz oder Eitelkeit soll euer Handeln bestimmen. Vielmehr achtet in Demut den anderen höher als euch selbst. Seid nicht auf euren eigenen Vorteil aus, sondern auf den der anderen, und zwar jeder und jede von euch. Also es geht darum, warum tun wir das, was wir tun? Steckt da eher Eitelkeit oder Eigennutz dahinter oder vielmehr die Demut, das zu fragen, was dem anderen ein Vorteil ist? Wenn man diese Sätze so liest, finde ich, dann könnte Paulus die für unsere Zeit heute geschrieben haben. Die sind so aktuell wie eh und je wahrscheinlich. In unserer Zeit heute ist es eigentlich ganz selbstverständlich, dass man bei dem, was man tut, eigentlich zuallererst immer die Frage stellt, ja, was bringt's mir denn eigentlich? Nützt mir das irgendwas, was ich tue? Das ist so eine ganz typische Haltung geworden in der heutigen Zeit für das, was wir tun. Dass wir erstmal fragen, bringt's mir was? Hab ich da was davon? Ich finde, Paulus landet deshalb schon auch ein Stück weit einen wunden Punkt oder einen Treffer in unserer Zeit, wenn er fordert, ihr sollt eben nicht aus Eitelkeit oder Eigennutz das tun, was ihr tut, sondern im Fragen danach, was andere für einen Vorteil haben. Damit fordert er auch uns auch raus, mal ganz genau hinzuschauen, warum tun wir eigentlich, was wir tun, was steckt denn da dahinter? Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann kann es schon sein, dass manchmal diese Eitelkeit und der Eigennutz dann doch auch bei uns Motivation fürs Handeln ist. Wenn zum Beispiel der Pfarrer bei der Predigtvorbereitung denkt, es wäre doch toll, wenn sie nachher auch gelobt wird, diese Predigt, dann ist es ein bisschen eigennützig und auch eitel. Kommt manchmal vor, dass man sich so überlegt, welche Geschichte man so einbaut und welche Bilder man erzählt, dass man manchmal so ein bisschen von diesem Gedanken verfolgt wird. Dann wäre Eitelkeit ein bisschen der Hintergrund von dem. Aber natürlich frage ich meistens bei den Bildern, die ich einbaue, vielmehr, was habt ihr für einen Vorteil davon? Ist natürlich klar, gell? Deshalb, jede Geschichte hat nur diesen Hintergrund, meistens. Oft. Naja, wenn man ganz ehrlich ist, ist es halt so, dass die Eitelkeit und der Eigennutz manchmal dann doch auch irgendwie so ein bisschen auftauchen in dem, warum wir was tun. Das könnte einem auch passieren, wenn man jetzt am Anfang von diesem, wenn es wieder wärmer ist und eben frühlingshaft wird, man rausgeht und seinen Vorgarten neu bepflanzt, weil man halt will, dass man für ordentlich und für fleißig gehalten wird. Dass die anderen nicht denken, naja, der lässt seinen Garten verlommeln, sondern der ist fleißig, der weiß, was man einpflanzt, der kann es sogar schön gestalten. Auch da könnte Eitelkeit und Eigennutz ja zumindest nicht ganz außen vor sein. Natürlich kann man auch seinen Garten pflanzen und fragen, wie kann ich anderen eine Freude machen oder was für ein Vorteil könnte es für unser Ort sein und so weiter. Trotzdem, wenn wir ganz ehrlich hinschauen, sind wir da nicht ganz frei von den eitlen Motiven oder den eigennützigen. Und auch Frömmigkeit und Glaube kann man aus eitlen Motiven leben und vor sich hertragen. Wenn es einem darum geht, was man mit seinem Glauben darstellt oder was sichtbar ist, anstatt zu fragen, was andere davon für einen Vorteil haben könnten, wie ich meinen Glauben lebe. Da wird es schon ein bisschen schwieriger, merkt ihr? Dass man muss schon genau hinschauen und dazu fordert uns der Paulus heute auf. Womöglich hat er bei den Philippern sowas in die Richtung entdeckt, dass die ja schon eine tolle Gemeinde sind und vieles gut machen, aber er fordert sie ja nicht ohne Grund auf, dass er sagt, passt auf mit der Eitelkeit und mit dem Eigennutz. Schaut vielmehr drauf, was anderen ein Vorteil ist. Demut als Grundlage des Handelns. Das ist das Thema, das ist der Rahmen, in dem dann dieser Philipperhymnus von ihm eingebaut wird. Das ist der Hintergrund. Denn jetzt in diesem Thema, warum handeln wir oder wie handeln wir demütig, da nimmt er jetzt, wendet er jetzt den Blick auf Jesus und sagt, nehmt euch diesen als Vorbild. Der Predigtext offiziell ab Vers 5, der fängt so an, denkt im Umgang miteinander immer daran, was in der Gemeinschaft mit Christus Jesus gilt. Also dein Glaube, das, wie du mit Jesus, vor allem wie er mit dir umgeht, soll dir Beispiel sein für das, wie du, was du anderen tust. Und jetzt kommt dieser Christus-Hymnus. Und ich habe euch den nochmal in einer moderneren Übersetzung dabei, da sieht man manchmal nochmal andere Sachen, als wenn man es aus der Luther-Übersetzung kennt. Die erste Hälfte hört sich in der Basisbibel so an. Er, Jesus, war von göttlicher Gestalt. Aber er hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein, so wie ein Dieb an seiner Beute. Er legte die göttliche Gestalt ab und nahm die eines Knechtes an. Er wurde in allem den Menschen gleich. In jeder Hinsicht war er wie ein Mensch. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis in den Tod, ja, bis in den Tod am Kreuz. Erstmal bis dahin. Jesus hält nicht an seiner Göttlichkeit fest, so wie der Räuber an seiner Beute. Jesus war bereit, loszulassen. Er hat das abgelegt, womit er hätte beeindrucken können. Die ganze Pracht, die himmlische Herrlichkeit, das, was seine Göttlichkeit zeigt, war er bereit, loszulassen, weil es uns dann mehr zum Vorteil ist, wenn er das loslässt. Er setzt nicht seine Göttlichkeit in Szene, als er in die Welt kommt, sondern er macht sich klein. Er kommt auf Augenhöhe zu uns Menschen. Er wird in menschlicher Gestalt erkannt. Das beginnt an Weihnachten mit dem Kind in der Krippe und es geht dann auch weiter in dem, wie man Jesus erlebt. Und in vielen Geschichten kann man das finden. Dieses, was es heißt, dass er das Göttliche abgelegt hat und das Menschliche angenommen hat. So kommt eben der König Jesus nicht als überirdischer Weltenherrscher mit Brimborium und himmlischen Heerscharen in diese Welt. Er kommt nicht mal mit Kohorten und Pferden oder Kutschen, wie es die weltlichen Könige damals hatten, auch nicht mit Limousinen oder der Air Force One, wie es die heutigen hätten, sondern er kommt auf einem Esel. Ganz einfach. Ein König zum Anfassen, ein König, der ganz nahe kommt, einer, der wie ganz normale Leute auf einem Esel reitet, so wie man es damals öfters gemacht hat. Im Einzug nach Jerusalem können wir das sehen, wovon der Paulus hier spricht, wie Jesus so gar nicht in göttlicher Gestalt auftritt, sondern eben menschlich daherkommt. Da wird es sichtbar. Wir sehen es dann auch, als er sich ein paar Tage später vor seinen Jüngern niederkniet, sich eben nicht bedienen lässt als der Herr und Meister, sondern ihnen dient, ihnen die Füße wäscht, sie reinigt. Er kniet vor ihnen in den Dreck, macht sich selber schmutzig dafür, dass sie rein werden, weil es ihm nämlich nicht um seine Eitelkeit und seinen Eigennutz geht, sondern um das, was den Jüngern zum Vorteil ist, was sie brauchen. Und das ist die Reinheit, die er ihnen schenken kann. Auch da wieder. Er gibt das Göttliche ab, ist bereit, es loszulassen und nimmt das ganz Menschliche an. Statt göttliche Gestalt, die Knechtsgestalt. Oder man kann es auch darin sehen, Jesus war ja ein jüdischer gebildeter Rabbi, der natürlich die Gesetze der Heiligen Schrift gekannt hat und gelehrt hat, aber er hat sie anders als die Schriftgelehrten nicht so gelehrt, dass er das Göttliche hochgehängt hat, auch über die Menschen gehängt hat, dass er ein göttliches Urteil über sie gefällt hat. Das hat er nicht getan, sondern er hat das Göttliche abgelegt und stellt sich stattdessen zu den Menschen, die unter diesem Urteil stehen. Er macht sich ihnen gleich. Er lässt sich sogar selber verurteilen von den religiösen Eliten seiner Zeit. Gott, der sich ganz menschlich unterordnet. Auch da wieder. Das Göttliche abgelegt, das Menschliche angenommen. Und schließlich finden wir es, indem dass Gott sich selbst dem Leiden nicht entzieht, sondern wie ein Verbrecher behandelt wird, noch dazu ein unschuldig verurteilter Verbrecher. Und dann heißt es am Ende von diesem Hymnus, ja, er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, ja, bis in den Tod am Kreuz. Mehr Erniedrigung geht eigentlich gar nicht. Mehr menschlich machen kann sich Gott gar nicht. Spätestens da ist von seiner göttlichen Gestalt nichts mehr zu sehen. Am Kreuz ist Jesus im niedrigsten, der Menschlichkeit angekommen. Und selbst da sagen sie noch, als er am Kreuz hängt, wenn du wirklich Gott bist, dann zeig doch deine Göttlichkeit, dann steig doch jetzt hier vom Kreuz herunter und zeig doch, dass du anders bist als wir anderen, dass du eben nicht sterben musst, dass du dem nicht ausgeliefert bist. Zeig dich doch in deiner Göttlichkeit. Und auch da ist er bereit, diese Göttlichkeit loszulassen und sich ganz menschlich in den Tod hineinzugeben. Selbst da noch ganz konsequent die Menschlichkeit angenommen, bis ins Letzte und auf das Göttliche verzichtet. Warum macht Jesus das alles? Warum krallt er sich nicht am Göttlichen fest und kommt auch nicht darauf zurück, wenn es für ihn wertvoll sein könnte? Warum ist er bereit, so konsequent bis zuletzt das Menschliche mitzutragen? In unserem Hymnus drin, in Vers 7, gibt es einen Vers, den habe ich nochmal in der Luther-Übersetzung jetzt mit reingenommen, weil es in dem Fall dann doch die bessere Übersetzung ist, die nähere an dem, was da original steht, nämlich, er war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch, und jetzt kommt das wichtige Wort, erkannt. Da steht was von gefunden werden, das, was ersichtlich wird. Gott macht sich klein, Gott macht sich ganz menschlich, dass wir ihn erkennen, dass wir ihn finden können, dass wir ihn entdecken. Es geht hier darum, dass wir ihn entdecken, dass wir sehen, wie Gott ist. Und das kann man aus der Nähe, wenn er uns ganz nahe kommt, wenn er uns ganz menschlich kommt, viel besser, als wenn er ein großer Gott ist, der in der Ferne bleibt. Dann entdeckt man ihn anders, dann erkennt man ihn anders. Mich hat es an ein Bild erinnert, an eine Person, wisst ihr, an welche Person? An den Turtur. Kennt jemand Turtur? Ja, sehr gut. Also, Anna, du kennst ihn, das hier ist Turtur. Ich kann mich noch erinnern, als ich Grundschüler war, schon einige Jahre her, da waren wir mit unserer ganzen Grundschule mal, haben einen Ausflug gemacht ins Theater nach Heilbronn und haben das Stück angeschaut, Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Und eine Szene, die mir in Erinnerung geblieben ist, weil sie auch irgendwie so spektakulär gemacht war, war die von Turtur. Denn Jim Knopf und Lukas sind da mit ihrer Lokomotive Emma gerade unterwegs durch die Wüste, sind irgendwie auf der Suche, wo es hingeht. Und dann kommt ihnen der Turtur entgegen. Und die beiden erschrecken vor dem Turtur, weil der Turtur, der ist riesig. Sie sagen, der hat einen Kopf, der bis an den Himmel reicht. Ja, er erscheint ihnen, ist riesig, sie erschrecken richtig vor dem. Eine übermenschlich große Gestalt steht da vor Jim und Lukas. Aber dieser Turtur ist nur aus der Ferne groß. Je näher er ihnen kommt, desto kleiner wird er. Das ist das Besondere am Turtur. Also ganz anders als sonst, wo, wenn Menschen einem in die Nähe kommen, dann werden sie ja in der Regel größer in der Wahrnehmung. Das ist beim Turtur anders, der wird kleiner. Sieht ein bisschen so aus, man kann es nur ein bisschen, erst haben sie Angst, weil da eine große Turtur kommt, aber je näher er ihnen kommt, desto mehr passt er sich ihrer Größe an. Ich habe nach dem ersten Gottesdienst lernen dürfen, dass es am Schluss sogar heißt, er ist sogar dann kleiner als der Lukas, der Turtur, als er direkt vor ihnen steht. Und je näher er ihnen kommt, mit jedem Schritt, wo der Turtur den beiden näher kommt, verlieren sie ihre Angst vor dem, ihre Furcht vor dem, weil natürlich er immer mehr auf Augenhöhe kommt, immer kleiner wird. Das ist für mich ein Bild für das, was da der Paulus in diesem Christushymnus beschreibt. Jesus hält nicht an der Göttlichkeit fest. Er bleibt nicht der Große, vielleicht irgendwie auch furchteinflößende, jedenfalls ehrfurchteinflößende Gott in der Ferne, sondern er kommt uns ganz, ganz nahe. Und er kommt uns so nahe, bis er bei uns auf Augenhöhe ist, bis er uns vielleicht sogar niedriger ist als wir. Er geht sogar dem Leiden nicht aus dem Weg, er nimmt sogar das Leiden auf sich, das wir gar nicht tragen müssen. Da kommt er uns ganz nahe. Selbst noch im Sterben ist er uns nicht fremd. Und alles das tut er, weil uns das hilft, weil es uns das einen Vorteil bringt, dass wir eben nicht Gott erkennen als den großen Fernen, vor dem wir erzittern müssen, sondern als den Nahen, der uns ganz nahe kommt, wo wir erkennen können, wie Gott wirklich ist, wie er für uns ist. Man kann Gott eben im König auf dem Esel viel besser erkennen, als wenn er in der Ferne auf einem großen Thron sitzen geblieben wäre. Dann hätten wir ein anderes Bild von Gott. Man kann beim Füßewaschen Jesus viel besser erkennen, als wenn er sich nur selber bedienen lassen würde. Es wäre ein anderes Bild von dem, was Gott ist. Darin, wie er Menschen begegnet, dass er ihnen gnädig ist, dass er das Gesetz nicht gegen sie verwendet, sondern für sie, darin erkennen wir, wie Gott ist. Und noch in seinem Sterben erkennen wir ihn viel besser, als wenn Gott nur verlangen würde, dass er uns Opfer bringt. Stattdessen bringt er sich selber als Opfer. In dem, wo Gott menschlich wird, uns nahe kommt, erkennen wir ihn. Deshalb hat Jesus das ganze Göttliche losgelassen, hat sich da nicht festgekrallt und ist uns ganz nahe gekommen, dass wir ihn erkennen. Uns zuliebe verzichtet er auf das Göttliche und macht sich erkennbar als Mensch. Deshalb ist er nicht wie dieser Räuber, der an seiner Beute festhält. Es geht ihm eben nicht um seine Eitelkeit, es geht ihm nicht um seinen Eigennutz, es geht ihm nicht um seine Größe, um selber groß dazustehen, sondern um unseren Vorteil. Das, was der Paulus, wozu der Paulus auffordert, was Demut ausmacht. Deshalb macht er sich klein. Uns zuliebe. Jetzt passt das Bild vom Turtur nicht ganz in allem zu Jesus, denn der Turtur ist ja ein Scheinriese. Das habe ich bisher absichtlich vermieden, ihn so zu nennen, gell? Aber er ist ein Scheinriese, er ist ja eigentlich klein, er wirkt nur groß aus der Ferne. Das ist bei Jesus ein bisschen anders. Jesus ist tatsächlich groß. Er ist nicht nur als Schein wirklich groß. Aber diese Bewegung, dass er, wenn er uns nahe kommt, dann bleibt er genauso Jesus, auch wenn er ganz klein wird, wenn wir ihn ganz anders entdecken, um diese Erniedrigung, darum geht es im Philipperhymnus im ersten Teil. Und die Geschichte passt halt doch ganz gut, weil als der Turtur bei Jim und Lukas angekommen ist, da merken sie, dass dieser Turtur auf andere Art und Weise groß ist. Also als er nicht mehr körperlich groß furchteinflößend, so wollte ich sagen, vor ihnen steht, da merken sie, dass er eine andere Art von Größe hat. Das ist nämlich ein ganz netter Kerl, dieser Turtur. Der ist ganz freundlich, der ist ganz hilfsbereit, der hört sich erst mal an, was die beiden auch für ein Problem haben, dass sie sich in der Wüste verirrt haben, und dann hilft er ihnen, den Weg aus der Wüste rauszufinden. Ist ein ganz freundlicher Kerl, das ist auch eine Größe, die sie in dem Turtur entdecken, nur eine ganz andere, als die sie im ersten Moment gesehen haben, anders als die Erscheinung aus der Ferne. Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich schon erklärt bekommen habe, dass wahre Größe sich nicht in Zentimetern messen lassen kann. Das hört man, wenn man nicht ganz so groß gewachsen ist, ganz oft so als Trost so ein bisschen. Ja, habe ich schon oft gehört. Ja, es ist nicht nur die Körpergröße, auf die es ankommt, es gibt auch noch eine andere Größe. Ist tatsächlich so, es gibt auch noch eine andere Größe. Und diese Größe entdecken wir, wenn Jesus uns nahe kommt. Nicht die prachtvolle, nicht die wuchtige, nicht die beeindruckende Größe, sondern eine ganz andere Art von Größe, vielleicht sogar die wahre Größe. Da, wo Jesus Mensch geworden ist und wo er bis ans Kreuz Mensch geworden ist, da erkennt er die Größe Gottes, die uns zeigt, wie groß seine Zuwendung zu uns ist. Oder die Größe seiner Opferbereitschaft. Die erkennen wir da, wo Jesus ganz Mensch gewesen ist. Die Größe seiner Liebe erkennen wir im Kreuz. Das ist eine andere Art von Größe. Das ist vielleicht nicht so prachtvoll, nicht so furchteinflößend, aber es ist eine Größe, die man darin erkennt, wo er sich klein gemacht hat. Und deshalb ist diese Erniedrigung so wichtig, weil wir da die andere Größe, die wahre Größe Gottes erkennen. Nicht staunend und ehrfürchtig davorstehen, sondern wirklich verstehen, wie Gott groß für uns ist. Ein bisschen so wie bei Jim und Lukas und Turtur. Jesus hat sich klein gemacht, erniedrigt, dass wir ihn finden können, seine Größe. Die Erniedrigung endet allerdings nicht am Grab. Auch in unserem Christushymnus geht es noch weiter. Da kommt nach der Selbsterniedrigung Jesu dann die Erhöhung durch Gott. Das ist der zweite Teil. Gucke ich nur noch ganz kurz drauf. Deshalb hat Gott ihn erhöht, hoch erhöht. Also deshalb, gell, weil Jesus sich erniedrigt hat, hat Gott ihn hoch erhöht, hat ihm den Namen verliehen, der hoch über allen Namen steht. Denn vor dem Namen von Jesus soll sich jedes Knie beugen, im Himmel und auf der Erde und unter der Erde. Und jede Zunge soll bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Das geschieht zur Ehre Gottes des Vaters. Die da anbeten, die auf die Knie fallen, die Hosianna rufen, die sehen in Jesus ihn in seiner wahren Größe. Die sehen in ihm nicht nur der groß erscheint und irgendwie übergroß vor einem steht, sondern die sehen in ihm der sich klein gemacht hat und dadurch gezeigt hat, was er für uns für eine wahre Größe hat. Das ist das, was gelobt wird. Das ist das, wofür Jesus angebetet wird auf ewig. Das ist das, weswegen alle Völker auf die Knie fallen. Er ist der eben nicht nur an die menschliche Gestalt gebunden ist, der von Gott erhoben wird, der von ihm groß gemacht wird, der sich nicht selber groß macht, sondern mit wahrer Größe sichtbar ist. Also dieses Lied von Jesus, von seiner Erniedrigung und Erhöhung, baut Paulus ein, in die Thematik, wie wir demütig miteinander umgehen sollen. Jetzt kann man noch zum Schluss fragen, was bedeutet es denn dann für uns? Was will der Paulus uns denn dann für uns mitgeben? Naja, vielleicht kann man mitnehmen, dass wir, indem wir miteinander umgehen, wie wir einander sehen, vielleicht auch das, warum wir was tun, keine Scheinriesen aufbauen. Dass wir nicht unsere eigene Eitelkeit groß machen, nicht unseren Eigennutz groß machen, nicht irgendwie selber gut dastehen wollen und leuchten wollen, so wie es bei einem Scheinriese eben passiert, sondern dass wir fragen, was anderen wirklich zum Vorteil werden kann. auch schon in den ganz kleinen, einfachen Dingen. Und ich denke, der Paulus macht uns da mit den Zeilen und eben, dass er das so kombiniert, diese Erniedrigung Jesu, das Loslassen Jesu mit der Demut, da macht er uns sensibel dafür, wo wir Scheinriesen in unserem Leben haben, wo wir Dinge groß machen und uns vielleicht sogar daran festklammern, wie so ein Dieb an seine Beute. Die wahre Größe Gottes zeigt sich nicht da, wo wir Scheinriesen aufbauen, sondern in dem, wo Gott Mensch geworden ist, in Jesus Christus. Und deshalb brauchen auch wir keine Scheinriesen aufbauen, wenn wir anderen Jesus zeigen wollen. Vielleicht entdecken wir mit dem Blick sogar, dass die Könige und die Machthaber dieser Welt sich selber ganz oft Scheinriesen aufbauen. Denn das, wie Könige sich darstellen, wenn sie ihren Prunk zeigen oder heutzutage, auch wenn sie keine Kronen mehr aufhaben, haben die Machthaber ja trotzdem oft die Tendenz, dass sie große Paraden veranstalten und militärische Stärke zeigen und so weiter, dass das Scheinriesen sind. Das wahre Königtum zeigt sich ganz woanders. Und das erkennen wir, wenn wir auf Christus und das schauen, was er losgelassen hat. Der wahre König braucht keinen Prunk. Ihm reicht ein Esel und eine Krone aus Dornen. Darin finden wir die wahre Größe. Und so ist das Kreuzesgeschehen für uns wichtig. Gerade da, wo es in unserem Leben vielleicht wenig prunkvoll ist. Gerade da, wo wir vielleicht selber leiden, dass wir darin Jesus, den wahren König, mit seiner ganzen Größe entdecken. Gerade in Zeiten, die auch leidvoll scheinen, wie jetzt vielleicht, ist Gott nicht weit weg, sondern da ist er erkennbar, findbar. Das ist das Schöne und das Wichtige für unsere Zeit. Und es ist auch schön, wenn wir das so weitergeben, wenn wir nicht selber auch mit unserem Glauben nicht irgendwie einen frommen Scheinriesen aufbauen, sondern auf den Jesus hinweisen, der in unserem Leben präsent ist. Deshalb finde ich es auch so schön, wenn wir am Anfang vom Gottesdienst immer diese Lebensgeschichten erzählen, diese Alltagsgeschichten erzählen, weil das ist genau das. Da kommt Gott und wirkt im Alltäglichen, in den kleinen Geschichten. Ein paar haben wir vorher gehört, aber wir hören es ja immer wieder. Und genau da finden wir die wahre Größe des Königs der Welt. Wenn wir so überlegen, was anderen heute zum Vorteil wird, dann brauchen wir nicht auf einen fernen, distanzierten, weltfremden Gott verweisen, sondern wir finden Gott in unserem Leben im Kleinen. Da zeigt sich für uns die wirklich wichtige Größe. Amen.